willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute spreche ich mit Professor Dr. Martin Schwemmer von der Hochschule Heilbronn über die Entwicklung der Logistik-Startup-Szene in Deutschland. Martin hat 2021 zum Erfolg von Startups in der Logistik promoviert und war unter anderem Autor der Studienreihe Die Top 100 der Logistik. Martin vergleicht die Entwicklung der deutschen Logistik-Startup-Szene mit einem Hype-Cycle und heute erklärt er uns die Hintergründe für diesen Vergleich und gibt uns gleichzeitig einen Ausblick darauf, wie sich die Szene wohl in den kommenden Jahren entwickeln wird. Los geht's! Hallo Martin, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Grüße dich, Boris. Schön, dass ich hier sein kann.
Martin, du bist ja schon seit Jahren der Go-To-Experte, wenn es ums Thema Logtech-Startups geht. Damit hast du dich schon viele, viele Jahre beschäftigt in der Forschung, beim Fraunhofer, dann hast du bei der BVL gearbeitet, habe ich alles in der Einleitung eben schon erwähnt. Und du bist vor allem jemand, der dieses gesamte Thema Logistik-Startups jetzt nicht nur vom Hörensagen, so aus der Presse, die Schlagzeilen und so weiter wiederkaut, sondern du beschäftigst dich tatsächlich wissenschaftlich mit diesem Thema. Es ist datenbasiert, du hast Datenbanken, du machst Analysen, welche Startups gegründet wurden, was mit dem passiert ist, wie die Finanzierung aussieht und so weiter und so fort. Viele Aspekte, die du dir im Laufe der Jahre da immer wieder angeschaut hast. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf unser heutiges Gespräch, wo wir nochmal so einen Blick drauf werfen wollen, auf die Entwicklung der Logistik-Startups in Deutschland insbesondere. Die ganze Startup-Szene, die ja auch noch nicht so alt ist, relativ neu, aber seit dem Beginn sozusagen verfolgst du diese Branche, verfolgst du diese Szene und hast da einen sehr, sehr guten Überblick. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf deine Ausführungen heute. Einen ganz neuen Begriff, den du in diesem Kontext jetzt gerade verwendest, ist der Logistik-Startups-Hype-Cycle in Deutschland. Was natürlich super, super spannend ist. Hype-Cycle kennen die meisten, die sich mit Technologie auskennen, vom Gartner-Hype-Cycle. Den hast du so ein bisschen angewendet auf die Evolution der ganzen Szene. Also jetzt nicht nur gesehen auf eine Technologie, so wie es normalerweise der Fall ist bei Gartner, sondern tatsächlich die ganze Branche mal angeschaut und die versucht so ein bisschen zu vergleichen mit diesem Schema, mit diesem Prinzip halt, dieses Gartner-Hype-Cycle. Lass uns da mal mit anfangen, was dich eigentlich dazu inspiriert hat. Wann kam die Idee, wann ist dir aufgefallen, dass sich die Art und Weise, wie sich Logistiktechnologien und Startups so ein bisschen ähnlich verhalten in ihrer Entwicklung und in ihrer Genese und ihrer Evolution, wie es zum Teil beim Gartner-Hype-Cycle der Fall ist?
Ja, Boris, erstmal Dankeschön für die wohlwollenden Worte, auch jetzt zur Einführung.
Das waren die Vorschusslorbeeren.
Ich gucke mal, ob ich dem gerecht recht werden kann. Ich hoffe es. Aber ganz kurz, um auf die Frage ganz konkret auch zu antworten, also diesen Hype-Cycle von Gartner, das ist ja wirklich ein Tool, das sehr präsent ist und das eigentlich jeder kennt. Dir muss ich es überhaupt nicht vorstellen. Auch ganz vielen anderen Leuten kennst du den Gartner-Hype-Cycle, dann ist es grundsätzlich bekannt. Und ich wollte eben mal das Spezielle, was ich da wahrnehme in der Logistikindustrie, da übersetzen in eine Sprache, die vielleicht auch relativ schnell zu erfassen ist, weil sie eben verbunden ist mit einem Kontext, der da sehr eingängig ist. Und du hast es schon gesagt, eigentlich wird der Hype-Cycle verwendet, um die Reife von Technologien explizit zu bewerten. Das heißt also, da schaue ich mir jetzt mal an KI, da schaue ich mir jetzt an die Blockchain-Technologie oder RFID sonstiges. Ja, haben wir auch schon viele Kurven gesehen, wo da diese Punkte abgebildet sind. Und das ist mal das eine, also ein sehr bekanntes Instrument. Und jetzt beobachte ich die Szene tatsächlich seit über 10 Jahren schon durchaus im Detail und habe da einfach jetzt auch selber einfach mal überlegt, ich male da mal eine Kurve mit dem, was ich da wahrnehme an Relevanz. Und die deckt sich einfach sehr mit dem Hype-Cycle und deswegen habe ich entschieden, ich bringe das mal in diese Form, guck mal, ob es funktioniert. Was ich jetzt da hergezeigt habe in diesem LinkedIn-Post, ist auch schon die 20. Version von dem Ding und irgendwann habe ich mir gesagt, das ist jetzt schon so stimmig, dass ich sage, ich zeige es auch mal ein paar Leuten. Habe es im Vorfeld auch schon gespiegelt mit 1, 2, 3 Experten, von deren Meinung ich entsprechend was halte, um da meine Meinung auch zu festigen, ob ich da was Sinnvolles fabriziere. Aber doch, ich bin der Meinung, das kann man schon mal diskutieren.
Ja, vielleicht nochmal ein bisschen so die Grenzen auch dieses Versuchs, so ein Modell, was eigentlich für einzelne Technologien geeignet ist, so über eine ganze Branche hinweg einfach drüber zu stülpen, weil nicht jede Technologie ist gleich, nicht jede Technologie entwickelt sich gleich schnell, nicht jede Branche innerhalb des Startups-Ökosystems verhält sich ähnlich. Dann kommen vor allem auch noch äußere Faktoren dazu, Und in diesem speziellen Fall, wenn du von den letzten 10 Jahren sprichst, kannst du natürlich die Corona-Phase nicht auslassen, die einen definitiv riesengroßen Einfluss einfach auf das Verhalten, auf den Verlauf dieser Kurve da gehabt hat, die mit der Reife von Technologien beispielsweise oder auch mit der Reife von Firmen gar nichts zu tun hat, sondern einfach ein äußerer Einfluss war, der im Zweifel zum Beispiel die gesamte Kurve da hätte zerschießen können.
Absolut. Da müssen wir auch vielleicht dann auch noch drauf eingehen. Also ich habe jetzt da in eine Kurve schon viele Dinge rein interpretiert. Können wir auch mal ins Detail dann gehen, an welcher Stelle das vielleicht Verläufe haben, die damit nicht matchen? Du hast schon angesprochen, da sind Bereiche drin, die man vielleicht voneinander unterscheiden muss. Plattformen versus hardware-basierte Startups oder die Quick-Commerce-Ecke, das Tanze-Thema Supply Chain, Visibility. Das sind jetzt mal 4 Bereiche, wo man schon sagen kann, die haben so in sich schwingen die ähnlicher und im Vergleich zu den anderen vielleicht unähnlicher. Und da kommt man vielleicht auch zu unterschiedlichen Ergebnissen, ne? Ob das ganz genau auf diese Linie passt. Aber vielleicht auch nochmal, um das so zu benamsen, was ich hier bildlich darstellen möchte, ist so die Entwicklung der Szene. Das heißt jetzt nicht, jedes Startup, das jetzt hier, wir sind irgendwo im Tal der Enttäuschung, jetzt geht es jedem Startup schlecht. Nein, das ist ja natürlich überhaupt nicht der Fall. Es geht darum, dass sich eine Logistik-Startup-Szene und Ökosystem entwickelt hat und es hatte eben einen immensen Boost an Sichtbarkeit aus verschiedenen Gründen und dann auch einen sogenannten negativen Hype, wo halt alles ein bisschen den Bach runterzugehen schien. Aber auch hier, auch innerhalb dieses negativen Hypes, gab es immer auch Unternehmen, die sich trotzdem sehr auskömmlich entwickelt haben und eine schöne Entwicklung hingelegt haben. Aber so in Summe, und so ist es ja auch zum Beispiel bei den Zahlen, wenn man sich anguckt, wie viel wird denn investiert in Supply Chain Tech oder Logistik-Startups, da hat man ja auch eine Gesamtbetrachtung. Man hat große Balken, man hat kleinere Balken und das heißt nicht, dass wenn die Balken klein sind, dass es allen Startups da schlecht geht, aber insgesamt ist eben sind andere Rahmenbedingungen vorzufinden und das sollte man vielleicht mal wissen. Allein es zu wissen und da ein bisschen Kontext zu haben, glaube ich, macht da Sinn und ist tatsächlich aus meiner Sicht spannend. Ich gucke mir das gerne an und ich hoffe, dass sich der ein oder andere dafür auch ein bisschen interessiert und öffnet.
Das sollten Sie auf jeden Fall, denn sowohl Leute, die in der Branche unterwegs sind, das heißt, die für Startups arbeiten, also auch Startup-Gründer, als auch potenzielle Leute, die Interesse haben oder darüber nachdenken, beim Startup zu arbeiten beispielsweise, aber auch auf der anderen Seite etablierte Player, die mit Startups zusammenarbeiten, die angewiesen sind auf Innovationen, Dienstleister, die diese Technologien integrieren wollen in ihr Angebot, Verantwortliche aus Handel und Industrie, die Technologien anwenden wollen. Für die ist es sehr, sehr wichtig, dieses auch im Detail zu verstehen, dass es eine ganz natürliche Entwicklung ist, ne? Dass es nicht eine lineare Gerade nach oben ist, wo irgendwie eine Idee anfängt und dann so sukzessive sich entwickelt, sondern es ist einfach es sind Kreisläufe, es sind Pendelschwünge, es geht hin und her. Und das richtig einzuschätzen, wo eine Branche gerade steht, aber wo auch vielleicht jedes einzelne Unternehmen gerade steht, ist immens wichtig. Deswegen ist, glaube ich, der Kreis derer, die diese Ausführungen hören sollten, sehr, sehr groß. Aber du hast eben ja schon erwähnt, dass wir eigentlich voraussetzen können, dass jeder so ein bisschen schon mal vom Gartner Hype Cycle gehört hat. Aber vielleicht wäre es doch ganz sinnvoll, wenn du so in verkürzter Form einmal ganz grob beschreibst. Ich glaube, alle von uns haben diese Kurven im Kopf. Aber wenn du diese Phasen nochmal beschreibst, weil wir, glaube ich, im Laufe des Gesprächs nochmal immer wieder Bezug nehmen auf bestimmte Begrifflichkeiten und Teile dieser Kurve da. Wenn du mal einmal ganz kurz beschreiben könntest, so
ja, natürlich.
Ganz schemenhaft. Wir haben ja auch keine visuellen Möglichkeiten. Wir werden natürlich einen Link in den Shownotes nochmal packen, dass Leute sich das nochmal anschauen können. Aber ich gehe davon aus, dass Leute jetzt nicht während der Fahrt oder wo beim Laufen oder wo sie auch immer gerade den Podcast hören, jetzt irgendwie was rausziehen und das visuell nachverfolgen können. Deswegen beschreib doch nochmal ganz kurz diese.
Genau, absolut. Damit müssen wir unbedingt einsteigen, ne? Also, vielleicht mal die Kurve allgemein. Wir haben eine Kurve, die irgendwo anfängt und dann einen starken Anstieg nach oben nimmt, bis auf ein relativ hohes Niveau. Und dann geht es eben nach diesem hohen Niveau sehr schnell wieder nach unten in eine Delle. Und von da aus geht es eben nicht gleich wieder hoch auf ein ähnliches Niveau, sondern eher etwas schleppend oder moderat mit einem kleinen Anstieg voran. Das ist so der allgemeine Verlauf und ich mache jetzt mal ein paar Daten drumherum, dass man ein bisschen versteht, warum diese Kurve vielleicht richtig oder angemessen scheint. Da starte ich mal ein bisschen vor 2014, wenn ich die Startups beobachte, und du hast vorhin schon angeführt, ich habe ja auch Daten mir angeguckt. Tatsächlich nutze ich da grundlegend eine Datenbasis, die ich vor etwa 10 Jahren angefangen habe, mir aufzubauen in meiner Fraunhofer-Zeit, in der ich mal alle Startups reingenommen habe als Datensatz. Wann sind die gegründet worden? Was machen die? Wie entwickeln die sich? Sind die aktiv übernommen oder sonstiges geworden? Um eben genauer zu wissen, was da los ist und nicht nur auf Basis von irgendwelchen Zeitungsmeldungen da irgendwie Ableitungen zu treffen. Ja. Also, und da in der Datenbank erfasse ich eben 2014 zum ersten Mal über 30 Gründungen, die eben als Logistik-Startups bezeichnet werden können, weil sie etwas tun, was die Logistik braucht oder wesentlich unterstützt oder selber Logistikdienstleister sind. Und ich nenne auch mal 1, 2, 3 interessante Namen vielleicht, um das zu verknüpfen mit Dingen, die man vielleicht kennt. Da waren dann so Unternehmen dabei wie zum Beispiel ProGlove oder Flaschenpost oder Magazzino. 2014. Über 30 Gründungen in diesem Bereich, und vorher waren es eben einstellige Anzahlen von Gründungen. Was nicht heißt, Logistik-Startups hat es überhaupt nicht gegeben, aber da eben irgendwie auf einem anderen Niveau und irgendwie neu.
Martin, deine kurze Zwischenfrage dazu, damit wir es richtig verstehen. Du beziehst dich bei dieser Analyse nicht nur auf LogTech, das heißt Technologieanbieter, sondern das sind Startups in der Logistik allgemein. Das kann also auch ein ganz normaler Dienstleister sein, in Anführungszeichen. Wenn jetzt beispielsweise neuer Transportdienstleister gegründet wurde, würde das unter deine Startup-Szene zählen sozusagen?
Also nicht nur LogTech, das ist richtig. Wie die Abgrenzung, die ich treffe, ist ein Unternehmen, das entweder selbst Logistik ausführt, so wie ein Sender beispielsweise, ne, der als Logistikdienstleister auftritt, oder ein Unternehmen, das logistische Leistungen wesentlich unterstützt. Zum Beispiel, wenn ich im Bereich Project 44 hat eigentlich keine Logistikdienstleistung, aber verbessert Logistikleistungen durch das, was sie tun. Das sind so die zwei wesentlichen Bereiche. Ne? Der eine tut es wirklich und der andere unterstützt wesentlich, was Logistik braucht. Da ist dann zum Beispiel auch ein Scout-Bee drin, ne? Der ein Unternehmen, das hilft dabei, die richtigen Lieferanten zu finden, über die Welt verteilt, um seine Versorgungskette zu planen.
Jetzt sprechen wir sicherlich nachher noch über E-Commerce und besonders auch Quick-Commerce. Mhm. Da verschwimmt ja so ein bisschen auch die Grenze zwischen, was man Logistik bezeichnen würde. Ein Gorillas beispielsweise, dann Getir. Na klar, es ist eine Logistikleistung, aber letztlich ist es auch ein Händler. Es ist eigentlich mehr ein Händler als alles andere. Und es gibt auch viele Händler, die sich, nehmen wir mal beispielsweise ein Picknick, die von sich behaupten, ja, wir sind gar kein Händler, sondern wir sind halt eine Technologieplattform. Ja. So, dann verschwimmt das auch ein bisschen wieder, wenn du beispielsweise einen klassischen Händler, der im Online-Bereich auftritt und auch innovative Liefermöglichkeiten nutzt, den als ein Logistik-Startup zu bezeichnen, ist dann auch wieder so ein bisschen so ein Stretch. Deswegen da nochmal deine Einordnung, wer gehört dazu und wo ist da tatsächlich die Grenze?
Eindeutig dabei, Picknick, Gorillas, Getir oder Flink oder Fleet, damals noch ein anderes Geschäftsmodell. Die sind, sehe ich alle in dieser Grundmasse, Grundgesamtheit, sind die vertreten. Also dann ab 2014 eben tatsächlich spürbar höheres Gründungsgeschehen, und ab da waren eigentlich nacheinander die Erfolgsmeldungen zu spüren oder zu hören. Ne? Wenn wir jetzt mal reinschauen, da 2015 Sender gegründet, 2016 Freight Hub, ein Unternehmen, das wir später als Forto kennen werden. Jetzt mal für sich noch keine relevante Erfolgsmeldung, aber wir hatten eben da auch wieder über 30, teilweise 50 Gründungen in einem Jahr, die sich eben dieser Grundgesamtheit zuordnen lassen. Die VC, also die Venture Capital Investments, sind gestiegen auf Niveaus, die vorher nicht mehrere Milliarden im Jahr, die ausgegeben wurden, auf einmal auf diese Kategorie Supply Chain und Logistik. Und dazu muss man wissen, dass es Anfang 2010er Jahre gab es diese Kategorie überhaupt nicht bei den Venture Capitalists. Da hieß es Sonstiges. Und auf einmal haben die gesagt, oh, da passiert mehr im Bereich Supply Chain Management oder Logistics. Wir brauchen eine Kategorie, damit wir wissen, wo wir unsere Investments reinstecken. Und das ist also ein Zeichen dafür, dass da was interessanter wurde. Wir haben Unternehmen, die sich auseinandergesetzt haben. Aber jetzt bin ich schon im Detail. Ich mache es vielleicht mal schneller, dass man die Kurve einmal schnell durchhaben. Also wo hat sich das hinentwickelt? 2020, 2021, da haben wir Corona gehabt. Du hast es vorhin noch angesprochen. Und Ende 2020 ist dann Sender als erstes Startup im Logistikkontext in Deutschland Einhorn geworden. Das heißt, mit einer Bewertung von Investoren, die sind über 1 Milliarde Euro wert. Achtung, das heißt nicht, dass 1 Milliarde investiert wird in diese Unternehmen, sondern damals bei Sender waren es Die hatten ein Investment von 260 Milliarden aufgehäuft und wurden damit bewertet als das Geschäftsmodell ist 1 Milliarde wert. Und Mitte 21 dann Forto, die sich eben damals als Freight Hub gegründet hatten, auch zum Einhorn geworden. Und da während Corona, macht alles Sinn, können wir gleich mal vielleicht noch beleuchten, aber danach ging es eben etwas bergab mit den positiven Meldungen. Wir haben von Insolvenzen gehört, da ist ein relevantes Unternehmen aus den USA, Convoy, die eigentlich sehr ähnlich ticken wie Sender, die eben insolvent gegangen sind. Das war, lass mich lügen, 21 oder 22. Und dann haben wir von Kündigungswellen gehört, von Startups, von größeren Startups. Und das ist eben nur die Spitze des Eisbergs, weil bei einem Unternehmen, das dann mal 200, 300 Leute abbaut, da steht es schon in der Zeitung. Aber wenn ein kleineres Unternehmen nicht ganz so viel Geld zur Verfügung hat und von seinen 50 mal 10 abbaut, das ist keine Meldung wert. Aber tatsächlich, auch das hört man aus dem, hat man in dieser Zeit wesentlich gehört, sodass ich zu dem Ergebnis komme, 2024, 2025 sind wir eben diesen Hügel runtergerutscht von dieser sehr positiven Darstellung in ein, und man nennt es im Gartner Hype Cycle das Tal der Enttäuschung. Da sieht dann erstmal alles übel aus, aber von hier aus geht es dann moderat, den Pfad der Entleuchtung wird es genannt, hinauf bis auf ein Plateau der Produktivität. Und das ist eben dann das belastbare Wachstum, wenn man der Hype Cycle Betrachtung folgt. Und tatsächlich passt es auch sehr gut in mein Narrativ, weil ich eben sage, wir haben in diesen etwa 10 Jahren von 2014 bis 2024, 2025 so viel gelernt, dass wir sagen können, was ab jetzt entsteht, das ist vielleicht eine Ecke belastbarer. So mal der Schnelldurchlauf durch diesen Hype-Cycle. Bitte frag an den Stellen, wo es dich interessiert, nach, weil sonst erzähle ich dir einfach, was ich interessant finde.
nein, keine Angst. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wenn man tatsächlich so einen Ansatz macht, wo man alle Startups sozusagen in so ein Schema reinpressen möchte und dann verfolgt, okay, hier gab's einen Peak und dann so ein Trough of Disillusionment und dies und das. Stellt sich natürlich die Frage, okay, Neugründungen, die heute, jetzt 2025, gibt es auch Neugründungen. Starten die bei Zero und machen diesen ganzen Hype-Cycle für sich noch einmal gemeinsam durch, oder haben die sozusagen eine gewisse Historie und können irgendwie auch mitsurfen auf dieser Welle und fangen weiter hinten an sozusagen?
Also die haben in verschiedenerlei Hinsicht haben die unterschiedliche Rahmenbedingungen finden die vor als etwa jetzt im Vergleich zu 2014. Und das ist jetzt ja auch mal, machen wir den Cut 2014 im Vergleich zu 2025 jetzt. Was hat sich denn da geändert? Einmal bei dem, ich gehe mal vom Startup aus, das Startup müsste deutlich früher erkennen und wissen, dass die These, ich komme mit Digitalisierung und dann habe ich schon ein Geschäftsmodell, mit dem ich was reißen kann, diese Annahme ist falsch. Mit der kann man nicht starten, wir brauchen was Belastbareres. Die Skalierung in der Logistik aufgrund von Sales Cycles und Business-to-Business Branchendenke geht nicht so schnell als gedacht. Vielleicht ein, zwei Sätze dazu. Bei dem Geschäftsmodell der Plattformen insbesondere. Also ich brauche jetzt ganz viele Trucker, ich brauche ganz viele Kunden, die match ich und dann habe ich irgendwie einen intelligenten Algorithmus und die finden sich dann schon. Also auch wenn das sehr einfach klingt, ich muss nur einen Trucker überzeugen, auf meine Plattform mal vorbeizuschauen, so ungefähr, hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass das nur durch harte Vertriebsaktivität oder gar durch Zukäufe realisiert werden konnte, dass ich wirklich Kunden gewinne, die sich das anschauen. Und von Sales Cycle zum Beispiel, der Zeitpunkt vom, ich habe zum ersten Mal Kundenkontakt mit einem, der sich grundsätzlich interessiert für das, was ich da habe, bis ich mache meinen ersten Umsatz mit dieser Person oder diesem Unternehmen. Da reden wir in der Logistik, wenn es flott geht, von etwa 6 Monaten. Und was wir aber sehen, ist, dass diese Sales Cycle bis zu 18 Monate dauern, je nachdem, wie erklärungsbedürftig das Modell oder das Produkt ist. Also, ich habe gesagt, das Skalieren von neuen Lösungen in der Logistik, das geht nicht so flott, wie man das sich vielleicht wünscht. Und wenn man sagt, wie wünscht man sich das vielleicht, dann kann man vielleicht mal denken an, vielleicht das Beispiel, was ich da gerne bringe, stell dir vor, du sitzt zu Hause und hast nichts zu tun, dann willst du einen Film schauen und du willst ein nettes Essen essen und zack, hast du dir Netflix ein Abo gemacht und du bist bei Lieferando oder you name it oder Getir oder irgendeinem Flink zum ersten Mal am Start und machst sofort Business als Privatperson. Sowas gibt's eben im Business-Kontext nicht. Also im Unternehmen entscheiden sich nicht am Abend mal schnell für 2 neue Lösungen. Das gibt's da nicht. Deswegen Skalierung deutlich langsamer. was ein Startup aber jetzt positiv vorfindet in 2025, wir haben eben einmal ein Ökosystem, wir haben sehr viel Information zu Logistik-Startups, was es vorher nicht gab, und wir haben Hubs, wo man hingehen kann. Also die DE-Hub-Initiative ist zum Beispiel etwas, was entstanden ist, der Digital Hub in Hamburg für Logistics und inzwischen auch Commerce, was ein bisschen spiegelt, was du vorhin sagtest, ist alles, was Commerce ist, auch irgendwie dann sinnvoll mit drin. Für mich schon. Handel und Commerce gehört sehr eng zusammen. Und wir haben Events, wir haben eben diese Hubs. Fast jede größere Stadt hat inzwischen eine Location, wo ich als Startup auch einfach mal hingehen kann und mich informieren. Vielleicht sogar mit vergünstigten Bedingungen da zu arbeiten, mein Büro aufzubauen, mich auszutauschen. Das ist das Positive. Und dann noch die wichtige Komponente Geld. Was ist jetzt anders als vor etwa 10 Jahren? Es gibt genug Geld, ne? Die Investoren nennen das Dry Powder, also Geld, das irgendwie ausgegeben werden muss in ihren Fonds für die relevanten Geschäftsmodelle. Da ist was da, aber die Unternehmen sollten schon früher das Thema eigene Rentabilität, Profitabilität auf den Fokus nehmen, weil das ist das, was auch die Investoren, soweit ich es absehen kann, jetzt deutlich früher abprüfen.
Ja, es ist sehr, sehr wichtig nochmal zu betonen, dass Business-to-Business-Geschäft gerade auch in der Logistik anderen Gesetzgebungen folgt als beispielsweise ein Business-to-Consumer-Geschäft. Deswegen initial meine Frage, macht das Sinn, solche Player wie ein Gorilla oder ein Picnic auch oder ein Gettier oder ein Flink tatsächlich in diese Betrachtung mit aufzunehmen, weil das ist klassisches B2C-Geschäft, folgt anderen Regeln als ein B2B-Geschäft, wo ich hier ein Unternehmen überzeugen muss, in meine Lösung zu investieren und du hast gerade erwähnt, viel, viel längere Sales Cycle beispielsweise. Hat das vielleicht auch zu so einer Art Reifephase auf Seiten der Risikokapitalgeber geführt, die jetzt verstehen, dass man nicht mit denselben Erwartungen in so eine Investition reingehen kann? Ich meine, Risikokapital ist angewiesen darauf, dass Dinge sehr, sehr schnell wachsen. Man steckt Geld rein und erwartet innerhalb einer kurzen Zeit steigende Bewertung beispielsweise und dann kommt das ganze Flywheel da ins Laufen. So, wenn jetzt die Ernüchterung einkehrt, dass man sieht, dass sich selbst sehr erfolgsversprechende Technologien, dass die sehr, sehr lange brauchen, um am Markt Fuß zu fassen, egal wie gut sie sind, das ist halt diese Trägheit im Markt, das dauert eigentlich ewig lange, bis Vertriebszyklen abgeschlossen sind, bis auch wirklich skalierbar solche Lösungen in Unternehmen unterwegs sind. Hat das zum Umdenken geführt? Hat das dazu geführt, dass das wesentlich weniger Kapital tatsächlich reinfließt? Wie ist damit umzugehen? Wie schätzt du das?
Wie so oft ein klares Jein. Ne? Aus meiner Sicht ist ich würde es fast als Zugeständnis bezeichnen, dass ich früher auf Rentabilität schauen muss in solchen Geschäftsmodellen. Dieses früher auf Rentabilität gucken in so Geschäftsmodellen ist ja ein Zugeständnis von Investoren auch an, da funktioniert jetzt diese Grundbehauptung, wir skalieren ganz schnell, so wie wir das eigentlich am liebsten haben, nicht. Das heißt, ich muss meinen Scope da ein bisschen anpassen. Du hast gerade angesprochen noch, ob jetzt Quick Commerce, die ja eher in der B2C-Welt ticken, ob die sinnvoll reinpassen. Aus meiner Sicht unbedingt, weil sie ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells im Quick-Com ist eben eine funktionierende Logistik. Und dass das marktseitig am B2C dran ist, ist eine sehr schöne, Komponente, aus der wir sehr viel lernen konnten. Weil tatsächlich alles, was du sagst, finde ich genau richtig. So eben die Beobachtung im Business to Consumer, da tickt was anders, da wurde noch viel schneller, noch viel mehr ausgeschüttet, auch mit einem noch krasseren auf die Schnauze fallen. Aber tatsächlich auch mit dem gleichen Learning, wir haben da was unterschätzt, wir haben da was überschätzt, was wir etwas langsamer angehen müssen. Und auch wenn Quick Commerce immer noch ein B2C-Geschäftsmodell ist, haben wir da eigentlich die gleichen Learnings wie bei den Plattformen, wo ja auch die Annahme war, da wächst es irgendwie ganz schnell. Und also ich muss ein bisschen runterdrehen. Ich brauche da ein moderateres Wachstum. Ich muss mich ein bisschen tiefer damit auseinandersetzen. Und das sehe ich eben unter anderem noch darin, dass wir auch jetzt spezifische Investoren haben. Oder wenn wir Investoren haben, die vielleicht noch breiter agieren, dass die zumindest die Kategorie Logistics und Supply Chain Management oder LogTech oder wie sie es auch benennen, kennen und dem eine sinnvolle Allokation von ihrem grundsätzlich vorhandenen Kapital zusprechen.
Hat diese Entwicklung eigentlich auch dazu geführt, dass alternative Wege, ein Startup zu finanzieren, jetzt ein bisschen mehr in den Fokus rücken? Früher sagte man ja, also Risikokapital, das ist genau das richtige Vehikel, um solche Startups richtig schnell groß zu machen. Wenn du jetzt aber sagst, pass mal auf, dieses damals hieß sogar Blitzscaling, ne? Also wachsen um jeden Preis, egal um Profitabilität und dann hohe Bewertungen und dann wird sozusagen der Ball weitergereicht. Sind wir inzwischen so weit, dass wir sagen, beispielsweise Bootstrapping, dass jemand mit seinem eigenen gesparten Geld erstmal klein anfängt und sich nicht fremde Investoren da reinholt, die mit riesengroßen Erwartungen Geld reinpumpen und auf schnelles Wachstum setzen, sondern dass man einfach das Ganze ein bisschen langsamer angeht, anders finanziert und führen solche Modelle wie Bootstrapping, also dass man wirklich eigenes Geld oder Geld von Freunden oder Verwandten oder wie auch immer oder Investoren, die jetzt nicht auf schnelles Return on Investment aus sind, da ob sowas dann eher mal funktionieren könnte.
Ich sehe da noch keinen grundsätzlichen Wandel, ne? Also ich habe aber auch keine aktuellen Zahlen vorliegen, wie viele von denen, die jetzt gründen werden, wer würden eher als bootstrapped und hat dieser Anteil sich wesentlich verändert dargestellt. Ein bisschen sehe ich es bei diesen gerade die professionalisierten oder individualisierten Investoren, ne, zum Beispiel Prequel Ventures oder Rethink Ventures, das sind ja jetzt zwei oder jetzt auch das, was an Fiege dranhängt oder an Schenker. Es zeigt sich, dass die andere Erwartungen haben oder schon einen anderen Kontext, wie ich es vorhin meinte, mit andere Rentabilitätserwartungen, andere Tickets. Da kommen nicht die Riesentickets mit X Millionen her. Ne? Das sind eher die Kleinen, die einen jetzt eher in das langsamere Wachstum und das überlegtere Wachstum reinzwingen. Also wie gesagt, das sind so Ansätze, die ich sehe, dass wir jetzt grundsätzlich ein ganz gewandeltes Gründungsgeschehen haben. Das sehe ich aber tatsächlich aktuell nicht.
Vielleicht noch ein weiterer Aspekt, der vielleicht nicht ganz unkontrovers ist. Wenn du die erfolgreichen Startups aus dem Silicon Valley, aus den USA anschaust beispielsweise, da sind das ja größtenteils so Stories, wo wirklich Leute mit einem enormen Druck dafür jahrelang wirklich ihr Leben aufgegeben haben und da buchstäblich unterm Schreibtisch geschlafen haben, in der Hoffnung, riesengroßen Gewinne irgendwann zu machen, riesengroße Bewertung da auszusteigen, IPO und so weiter und so fort. Haben wir eigentlich ein ähnliches Verhältnis zu Startups und zu Erfolgsstreben hier in Europa oder ist es einfach noch ein bisschen anders hier, dass es alles ein bisschen langsamer auch geht und deshalb vielleicht die Erwartungen auch nicht ganz erfüllt werden können an ein Startup in Europa im Vergleich zu dem in den USA? Also da, als ich mir selber war, ich kenne auch ein bisschen die Startup-Szene, Technologie-Szene aus den USA, da ist nochmal ein anderer Druck hinter, aber nun, ob das nun positiv oder negativ ist, sei mal dahingestellt, aber das ist schon mal eine andere Dimension als ein Gründungsteam aus Deutschland, den ich auch nicht die Ambitionen abstreiten will, aber so dieses bedingungslose Aufopfern für ein Startup, wo wirklich die Leute ihr Leben aufgeben und sich komplett aufreißen und da Hustle-Culture ohne Ende und nicht mehr schlafen und alles reinstecken für ein paar Jahre, um dann den großen Erfolg zu erzielen, ist nicht dasselbe, oder? Hat sich das irgendwie geändert und ist das überhaupt vergleichbar? Zieh das hier mit rein. Nicht ganz unkontrovers das Thema, aber bitte deine Meinung dazu.
Es gibt, glaube ich, auch innerhalb Deutschlands dieses und jenes. Ne? Auch wenn ich auf die Szene gucke, ich kenne jetzt nicht viele amerikanische Gründer, wo ich sage, die ticken jetzt ganz anders als die ich aus Deutschland kenne. Ne? Und ich will da auch überhaupt nichts unterstellen vielleicht, aber ich würde es nochmal ein bisschen drehen. Die Perspektive Amerika versus Deutschland. Ich habe wirklich ganz unterschiedliche Bedingungen. Ich will jetzt gar nicht, doch ein bisschen weg will ich von diesen, gehen Sie es weniger ambitioniert an, aber ich will noch mal ein bisschen Licht in...
Was ich auch nicht sagen wollte, ne?
Du hast dich ja auch sehr, sehr gewählt ausgedrückt und ich habe schon verstanden, glaube ich, was du sagen willst. Aber dazu habe ich tatsächlich zu wenig Kontext. Aber wie gesagt, deswegen vielleicht noch mal ein bisschen anderer Twist auf das Thema. Wir haben in den USA einen sehr großen Markt mit sehr viel Bevölkerung, mit mehrere tausend Kilometer Spannweite von links nach rechts, Westen nach Osten und der eben mit Rechtsprechung, mit gleichem Versprechen adressiert werden kann. In Deutschland habe ich meine 80 plus Millionen Bevölkerung und eben einen Wirtschaftsraum, der vom rechtlichen Rahmen mit einer gewissen Art zu knacken ist. Und das ist auch eben wichtig, wie ticken die Leute, was funktioniert da, was funktioniert nicht. Was will ich sagen? In den USA drehe ich von Anfang an eigentlich ein größeres Rad. Gerade wenn ich im Silicon Valley starte, weil da begebe ich mich ja auch hin, um zu sagen, das ist das nächste Ding, das die Welt verändert. Und ein Silicon Valley in der Strahlkraft haben wir noch nicht. Ich bin immer interessant. München, die TUM bringt sich da in Stellung in diese Richtung. Gründungsgeschehen in Berlin sehr aktiv. In Hamburg auch nicht zu unterschätzen, insbesondere was die Logistik angeht. Aber also die 5, 8, 12 Geschichten, die uns aus dem Silicon Valley erreichen, sind, glaube ich, auch nicht unbedingt der Durchschnitt von allem, was gründungstechnisch passiert, jetzt in so einem großen Land wie den USA. Und da tut sich bei uns eben auch viel, aber immer auch mit der Perspektive, das Rad, das ich drehe, ist etwas kleiner, auch wenn ich kann Europa nicht mit einer Idee erschließen, weil da habe ich zu viele unterschiedliche Rechtsräume, wo ich Sachen, Datenschutz und Sonstiges, berücksichtigen muss. Und in den USA geht es eben von Fleck weg eigentlich ich will nicht sagen einfacher, aber ich glaube, du verstehst schon, was ich meine, ne? Da kann man auch lange noch reingehen. Vielleicht ein Beispiel, um es ein bisschen zu beschreiben, was ich meine, da tickt was anders. Als Uber Freight, lass mich lügen, 2019, 2020 in den deutschen Markt eingestiegen ist oder in Europa, Uber Freight, da dachte ich, oh, das ist jetzt der sich bald Sender kauft und noch ein, zwei und dann sind die Amerikaner da, weil die genau wissen, wie es geht. Was haben wir denn gesehen tatsächlich? Ein Jahr später hat Sender Uber Freight die Technologie übernommen, weil man eben gesehen hat, so wie man was in den USA funktioniert, das kann man nicht einfach in Deutschland übertragen. Und so tun sich die einen hier schwer, die anderen da. Aber wie gesagt, diesen Vergleich mit dem, die gehen es eigentlich ganz anders an, den will ich nicht so nicht schüren, eher. Man muss ein bisschen anders daran gehen als hier, genauso wie in China. Da gibt es ja immer den großen Vergleich, was machen die, was funktioniert da, wie viel Geld ist da drin. Auch China natürlich ein sehr viel größerer Markt mit 1 Milliarde Personen, die grundsätzlich adressierbar sind durch eine ausgedachte Lösung. Das gibt es in Europa überhaupt nicht und fast sonst auf der Welt eben auch nicht. Das sind unterschiedliche Rahmenbedingungen.
Mhm. Wie sieht es denn aus mit unserer Bereitschaft, neue Technologien tatsächlich einzusetzen? Und da will ich ganz explizit das Thema KI ansprechen. KI ist schon lange ein Thema in Logistik und Supply Chain Management, aber die Art und Weise und die Möglichkeiten, die heute existieren, müssten eigentlich zu so einer Art kambrischen Explosion führen. Und der Begriff ist neulich mal gefallen in einem Podcast, von dem man behauptet hat, das würde schon erkennbar sein, dass es jetzt hier der Fall ist. Kann ich ehrlich gesagt noch nicht so nachvollziehen, ob wir in Deutschland tatsächlich den Schuss gehört haben, dass KI unglaubliche Möglichkeiten eröffnet für Logistik-Tech-Startups. Ich sehe noch nicht diese große Explosion. Na klar, gibt es gute Beispiele, will ich nicht abstreiten, aber so der richtig große Wurf, dass Leute erkennen, das ist die Technologie, hier haben wir eine Chance, hier gehen wir jetzt voll rein und drehen hier mal wieder voll auf. Hast du das schon erfahren? Merkst du das schon? Dass diese kambrische Explosion, dass es plötzlich so eine Explosion von Startups gibt, die alle möglichen Technologien im Bereich KI und Robotics, ne? Also die werden ja oftmals so ein bisschen zusammengeworfen, wenn es darum geht, die Möglichkeiten, die jetzt gerade existieren oder gerade entstehen. Sehe ich noch nicht wirklich und steht dir noch bevor? Wie schaust du darauf?
Tatsächlich hättest du etwas offener fragen sollen. Ich kann mich gerne anschließen. Tatsächlich, aber zum Glück habe ich da reingelauscht in den Podcast, den du meinst, weil da habe ich auch diese Vokabel gelernt. Diese Explosion, dass jetzt hier und da und dort und alles auf einmal mit KI und sich sehr ausdifferenziert, tatsächlich nehme ich es jetzt aktuell, das ist jetzt eher Wahrnehmung, da habe ich jetzt keine Analyse vorliegen, keinen Datensatz groß gesichtet, aber meine auf das ein oder andere wahrzunehmen, dass ich das tatsächlich schon wieder, da müsste man auch mal so eine Hype-Kurve malen. Ich habe jetzt keine gesehen, gibt es bestimmt von verschiedenen Protagonisten eine, die den KI-Hype oder LLM-Hype oder da kannst du ja auch ausdifferenzieren, je nachdem, was dich genauer interessiert. Aber versuchen wir es mal, die Long Story Short zu machen. Ich nehme uns da eigentlich schon wieder über den Hype hinaus wahr, nach dieser ChatGPT-Veröffentlichung. Es wird immer noch sehr viel diskutiert und du kriegst halt jetzt so Meldungen mit, oh Gott, jetzt gibt's dieses und jenes. Aber dass jetzt da das Valide schon vorkommt und die KI, wenn ich jetzt KI wahrnehme in den Geschäftsmodellen, dann ist es aus meiner Sicht ein gewisser Anteil davon ist dieses Repackaging. Ich mache was mit intelligenten Algorithmen. Und das kann man gerade wieder ganz gut KI nennen. Und ich kann es auch entsprechend, es ist schon KI, ne? Das hatten wir vor tatsächlich auch 10 Jahren, jetzt komme ich mit Geschichten von sonst wann, aber da hatten wir das auch schon mal, dass KI auf gerade zu Anfang der 2014er, 15er Jahre bei den Startups sehr häufig drauf stand. Und das hat sich dann wieder ein bisschen zurückgedreht. Jetzt gab es ChatGPT und du hattest den Eindruck, es ist so gehypt, ich muss jetzt unbedingt dabei sein und muss es entsprechend tun. Und mich als KI-Protagonisten darzustellen. Und da sehe ich tatsächlich gerade wieder eine Ernüchterung mit der Hoffnung auch, dass das, was jetzt in den nächsten Jahren kommt oder Monaten auch schon, etwas Brauchbares, was nicht heißen soll, dass da nichts Brauchbares kommt, aber diese Explosion an lauter sinnvollen Ideen in der Breite. Tatsächlich, das sehe ich auch nicht. Aber wir haben die Rahmenbedingungen dafür, weil wir eben die Large Language Models verfügbar sind. Es gibt Tools, die anzureichern mit eigenem spezifischen Kontext. Das Lernen der Robotik geht immer schneller in simulierten Welten und Engines. Also die Grundlagen, die verbessern sich gerade brachial aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, noch ein bisschen mit dem, wann kommt's? Wo ist es messbar? Und woran mache ich es dann genau fest? Da bin ich tatsächlich eher abwartend wie du.
Ja, und da will ich vielleicht nochmal ansetzen, das, was ich initial sagte, so nicht die Kritik an dem Vorschlag, den du machst, dass man die Entwicklung von Startups in Deutschland, Logistik mit dem Hype-Cycle von Gartner vergleichen kann. Einer meiner potenziellen Kritikpunkte wäre der, was passiert denn, wenn wir wirklich eine große technologische Neuerung jetzt gerade im Markt haben, wie KI und Robotics, die sich plötzlich dramatisch schnell weiterentwickelt, würde ja sozusagen diese Kurve zerschießen, in der Hinsicht, dass nochmal jetzt sozusagen so ein Hype stattfindet, gerade in dieser Phase, wo du eigentlich davon ausgehst, dass dieses Plateau da eintritt sozusagen, wo wir also ein Aufeinanderfolgen von diesen Hype-Cyclen haben und das irgendwie komplett zerschossen wird. Weißt du, was ich meine?
Du, absolut, ja. Das heißt, alles kann ich nicht in dieses Raster pressen, ne? Das heißt, was bei KI sich entwickelt, da muss man schon spezifisch drauf schauen. Wie gesagt, das ist jetzt was innerhalb der Grundgesamtheit Logistik-Startups einen immer größeren Anteil einnimmt, aber auch seine eigene Bewegung hat, so würde ich sagen. Aber machen wir mal ein anderes Beispiel noch mit den Hardware-Startups. Die lassen sich tatsächlich auch nicht so richtig in das Raster pressen, weil du hattest zum Beispiel immer ein ProGlove, der 2014 auch gegründet wurde, wenn ich es jetzt so richtig im Kopf habe, ja, und sich eigentlich immer schön stetig weiterentwickelt hat. Der war eigentlich so wie der Tanker ist das falsche Wort, weil es war ja anfangs ein kleines Unternehmen, aber der hat sich beinahe unabhängig von diesen Kurven, die sich da im Quick-Commerce eher und in E-Com Last-Mile-Thema abgezeichnet hat, entwickelt. 2022 für 500 Millionen an einen Investor gegangen, der sagt, ich bereite die jetzt langsam auf einen oder auch schnell, wie ein Investor das in der Regel tut, auf einen Börsengang vor. Oder was Magazzino, die 2023 an Jungheinrich gingen, auch ein Unternehmen, das ist von negativen Hypes eigentlich ausgespart geblieben. Also eine sehr gesunde Entwicklung und auch innerhalb dieser Kurve, die vielleicht für das Gros richtig sein mag, gibt es immer schöne Entwicklungen abseits dieser Kurve. Deswegen auch zwei ganz wichtige Claims, die an dieser Kurve abgetragen ist von den Urhebern. Ne? Die sagen zum Beispiel, jetzt wenn der Hype da ist und alle draufsetzen und irgendwie draufgehen, bitte bleib nicht raus, nur weil es gerade cool ist. Ja? Also sich auch nicht abschrecken zu lassen, wenn ich eine eigene Agenda habe oder auch im Tal der Enttäuschung, bleib nicht raus, weil es gerade uncool ist, sondern mach das, was für dich richtig ist, nutz den Kontext dieser Kurve und was du da lernen kannst daraus, dazu, um eine bessere Entscheidung zu treffen. Da möchte ich hin, ja. Es ist jetzt nicht der Anspruch, die Welt zu erklären, es ist der Anspruch, der Welt ein bisschen zu helfen vielleicht und da Kontext zu bieten aus der Perspektive, wo ich eben herkomme.
Was man vielleicht auch nicht unterschätzen darf, ist, dass angrenzende, verwandte Bereiche auch plötzlich ganz neue Dimensionen reinbringen können. Als Beispiel, alles, was gerade im Bereich Rüstungstechnik passiert und in den kommenden Jahren passieren wird, wird einen enormen Einfluss haben auf Technologie, die dann auch anwendbar ist in der Logistik. Absolut. Beispiel Drohnen beispielsweise. Jetzt haben wir gerade gedacht, okay, mit Lilium und Volocopter hat sich sozusagen diese Branche auch verabschiedet, die sind auch abgestürzt, das war auch nichts für die Logistik. Aber da wird in den kommenden Jahren viel, viel, viel Geld investiert werden in Drohnentechnologie, die für Rüstungszwecke in erster Linie gedacht ist, die aber dann im zweiten Schritt auch super anwendbar auf Logistikfälle sein wird. Weiteres Beispiel, auch Rüstung, autonome Fahrzeuge. Auch da wird viel Forschung reinfließen, wo wir auch dachten, oh, das dauert viel zu lange, ist noch 20 Jahre hin, bis LKWs autonom fahren können. Wird ein Riesendruck jetzt gerade entstehen, auch viel Geld, was in den Markt fließt für Rüstungstechnik, für autonome Fahrzeuge, an der Front, aber dann irgendwann auch im Logistikbereich. Auch das sozusagen ein weiterer Grund, warum man Bereiche, die man jetzt irgendwie abgeschrieben sieht, dann irgendwie auch für die nächsten 10 Jahre abgeschrieben bleiben. Ganz im Gegenteil, die können sehr, sehr schnell wieder Fahrt gewinnen.
Absolut. Startups mussten ja vor 10 Jahren, konntest du als Startup nicht auf die Homepage nehmen, dass du auch über militärische Nutzung nachdenkst. Das geht jetzt.
Ja, hat sich
dann hast du andere Geldquellen, du hast andere Möglichkeiten, aber dann ist die Zweitverwendung vielleicht eine andere Nische. Also ja, da wird sich, glaube ich, auch wesentlich was ändern. Und die Bereiche hast du gerade genannt, ne? Drohnen, ganz klar. Alles, was sich autonom bewegt, und entsprechend die genaue Ortung, die Navigation von Dingen, das wird einen Schub erfahren. Das ganze IoT dann technisch, ne? Also wie kommunizieren Maschinen untereinander, um sich abzustimmen. Da geht jetzt was.
Und noch ein weiterer Bereich, den auch da dazu zählen will, ist Robotics tatsächlich. Humanoide Roboter, ne? Gerade was im Bereich da, wenn du in die Stückzahlen kommst, wenn solche humanoiden Roboter beispielsweise dann in der Qualität viel, viel besser werden und die Kosten runterkommen, weil in hohen Stückzahlen für den Endverbraucher, für Haushalte beispielsweise, diese Roboter da in Kürze produziert werden, auch dann ergeben sich plötzlich ganz neue Use Cases für die Logistik, die wir vorher so nicht gesehen haben.
Richtig, genau. Der Roboter oder die Form des Menschen quasi als Schnittstelle, damit dieses Gerät mit der ganzen Welt interagieren kann. In einem Fahrzeug, an einer Maschine, in einem Gebäude. Also da wird es dann wirklich interessant.
Ja, Martin, wenn du es jetzt nochmal so ein bisschen zusammendampfen könntest auf tatsächliche Insights, die jetzt die Hörer mitnehmen könnten aus dieser Analyse, die du gemacht hast, gibt es ein paar handfeste Learnings, die du mitgeben kannst oder zumindest ein paar Dinge, die du auf jeden Fall loswerden möchtest, vielleicht falsche Eindrücke oder so ein paar Statements zumindest, die man zusammenfassend hier noch an den Mann bringen kann.
Also ich grundsätzlich möchte ich was sehr optimistisch enden, weil wenn man jetzt diese Kurve nimmt und sagt, oh Gott, jetzt sagt der, wir sind am Tal der Enttäuschung, dann ist das aus meiner Sicht positiv. Weil ab jetzt geht's, ich will nicht sagen, nur noch bergauf, aber eben dann nochmal der wichtige Claim, und im Englischen heißt don't miss out because it's out, also zum jetzigen Zeitpunkt nicht, oh Gott, Startups, da denke ich jetzt mal 2-3 Jahre nicht drüber nach, sondern eben der Claim, schau dir an, was da passiert, auch als Unternehmen, da entstehen entsprechend interessante Use Cases, Anwendungsfälle und vielleicht auch was für dich dabei, als Unternehmen oder als Privatperson. Und wir haben ein gefestigtes Umsystem, aus dem jetzt belastbarere Entwicklungen hervorgehen sollten. Das ist meine feste Überzeugung und Erwartung an die nächsten, und ich habe es mal überschlagen, auf etwa 5 bis 7 Jahre, bis wir auf einem, ich nenne es, oder es heißt auch entsprechend Plateau der Produktivität landen können, wo wir sagen, ey, was da an Startups entsteht, damit kann man im Gross was anfangen. Was überhaupt nicht heißt, dass jedes Startup, das ab jetzt gegründet wird, der Problemlöser schlechthin ist. Es wird immer noch ganz viele geben, die vielleicht eine überzogene Marketing-Story erzählen. Hypes werden auch nicht ausbleiben. Es wird auch nicht ausbleiben, dass ein Investor sich einbildet, er muss mit einem gewissen Investment ein Unternehmen so hypen, dass es vielleicht total überzogen scheint. Und wir werden auch verschiedene Technologien haben, die uns nacheinander auch weiter interessieren werden. Über KI haben wir schon gerade gesprochen. Dann der Bereich, was für Crosslinks haben wir aus dem Military-Bereich. Logistik ist eine Disziplin, die ist aus dem Militär grundsätzlich entstanden. Wie versorgt man effizient? Blockchain werden wir, das ist aktuell, nehme ich es als dümpelnd wahr, durch die bessere Rechnerleistung immer mehr Maschinen agieren an gewissen Stellen. Dann kann ich Sicherheit herstellen durch eine Blockchain-Technologie. Da werden wir auch drüber reden müssen in 2-4 Jahren, vielleicht schon in einem halben oder dreiviertel. Also aus meiner Sicht, da bin ich jetzt mal ganz nur ich, es bleibt total spannend und deswegen bleibe ich auf jeden Fall dran und ich hoffe, der ein oder andere sonst auch noch.
Sehr schön, tolles Schlusswort. Martin, vielen Dank für deine Insights und für die Analyse und mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Boris. Mach's gut.
So, das war der BVL-Podcast mit Professor Dr. Martin Schwemmer zum Thema Logistik, Startups, Hype Cycle in Deutschland. Ich würde mich freuen, wenn ihr den BVL-Podcast abonniert und beim nächsten Mal wieder dabei seid. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.